Am 28. Dezember ist jeweils der Festtag der unschuldigen Kinder. Und dazu bin ich jetzt im Gespräch bei der Schwester Michaela im Kloster Aum. Ich freue mich auf ihre Erzählungen und Ausführungen über diese wunderbaren Reliquien. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Guten Tag, Schwester Michaela bei Radio Gloria. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Marti. Und guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Schwester Michaela, wenn Sie die wunderschönen, liebevollen, unschuldigen Kinder betrachten um die Weihnachtszeit, was löst es bei Ihnen aus, Schwester Michaela?
Ja, die unschuldigen Kindli, die sind schon sehr lang bei uns, fast 400 Jahre lang. Und es gehört ein bisschen zu unserer Tradition. So unschuldige Kinder gibt es ja nicht in allen Klöstern. Für uns ist das einfach etwas Besonderes. Wir sehen sie auch nicht das ganze Jahr, wir haben sie nur in den zwischen Weihnachten und Neujahr. Am unschuldigen Kindli-Tag nehmen wir sie in die Kirche. Da habe ich immer Freude an den Kindli. Sie sind nämlich schön. Es sind sechs Figürli, oder Figuren kann man sagen, geschnitzte Kindli. Also, sie sind etwa 60 cm hoch. Und sie haben ganz schöne geschnitzte Gesichter. Jedes wieder ein bisschen anders, wie die Kinder sind. Und die unschuldigen Kinder sind ja, sagen wir auch, unsere Schutzpatronen vom Kloster. Sie sind jetzt nicht die allerwichtigsten Heiligen in unserem Klosterleben. Da gibt es noch viele andere. Mutter Gottes ist sicher wichtiger. Aber die unschuldigen Kinder sind jetzt auch etwas Spezielles. Und ich muss sagen, ich habe noch Freude.
Schwester Michaela, wo liegt der Ursprung von diesen unschuldigen Kindern?
Also die unschuldigen Kinder, die wir hier haben im Kloster auch, das sind sogenannte Reliquien. Und Reliquien, das sind Gebeine von Heiligen. Es gibt ja von ganz vielen Heiligen gibt's Reliquien, auch von den neueren Heiligen sogar. Das sind entweder Kleidungsstücke oder Gegenstände, die diese Heiligen gebraucht haben, wo sie noch gelebt haben, oder eben Gebeine. Und die unschuldigen Kindli, die sind ja schon, sagen wir jetzt, vor 2000 Jahren haben die gelebt. Das sind also Gebeine. Also kleine Schädler von zweijährigen Kindli und Ärmli und Beinli. Und die sind eben gefasst in einer holzigen Figur, oder? Die Reliquien, die sind im Kloster ums Jahr 1600 geschenkt worden. Und zwar von einer vornehmen Dame, die im Kloster eine Wohltäterin war. Sie hat Margarita von Stein geheissen und war von Süddeutschland. Sie hat sich dann später zu Eindwillen angesiedelt und in diesem Zusammenhang hat sie die Reliquien ins Kloster auch gebracht. Sie hat die Reliquien von ihrem Sohn gehabt. Er war ein Kriegsmann, der war in der Türkei in einem Krieg war. Und als er zurückgekommen ist, hat er eben so Reliquien, die Kindli heimgebracht. Und man sagt, dass er aus dem Grab von den unschuldigen Kindli, die Bethlehem sind. Das kann man natürlich nicht streng beweisen, oder? Aber es ist jetzt nicht wichtig, ob das bewiesen ist, sondern wir können ja die heiligen unschuldigen Kindli gleich verehren, auch jetzt abgesehen von den Reliquien, oder? Sie sind das Stell von Jesus Kindli, haben sie ihr Leben müssen hingeben. Sie haben das nicht willentlich können machen, sie hatten noch keinen freien Willen gehabt, aber weil sie eben für Jesus Kind gestorben sind, hat gekillt, sie auch zu den Märtyrern eingereiht. Und so sind die eben hierher gekommen. Und seit einer langen Zeit, sie sind also gefasst worden, schon von dieser Frau. Margarete von Stein, die hat Seinsiedeln ein Geschäft gehabt, wo sie Klosterandenken gemacht hat. Und dann hat sie die unschuldigen Kindli gefasst. Sie hat sie mit Stoff umwickelt, oder? Und so kleine Kinderfiguren, das ist dann erst später gekommen. Das sind dann die Schwestern, haben sie einfach ein bisschen schöner. Und die letzte Fassung, die man gemacht hat, die ist aus dem Jahr 1945. Da haben sie die Fassung bekommen, also die geschnitzten Gesichter, wie sie jetzt haben, und die Figürchen. Ja, und die Kleider, die sie jetzt auch haben. Sie sind ja bekleidet. Sie haben rotsamte Röckchen, die bestickt sind. Und darüber so ein weisses Mäntel, das auch bestickt ist. Sie haben sogar Schüli bestickte, bestickte Schüli. Und auf dem Kopf haben sie einen Strahlenkranz und einen Lorbeerkranz. Oder als Zeichen vom Sieg. Martin, wir haben ja gesiegt vor dem Bösen. Und in der Hand hat jedes Kind ein Schwert, das sich darauf stützt und auf den Boden stützt. Das ist auch ein Zeichen vom Sieg und ihrem Märtyrertod. Und in der anderen Hand haben sie einen Baum, einen Siegesbaum. Ja, so sehen die Kindchen einigermaßen aus. Man kann die auch bei uns im Kloster besichtigen. Also vor allem eben am 28. Dezember. Da sind sie in der Kirche, etwa bis am Dreikönigstag. Und sonst, wenn sie sonst die Kinder unter dem Jahr mal sehen wollen, dann sie einfach an den Porten läuten und bringen ihr ein Anliegen vor.
Schwester Michaela, wissen Sie, wo die Quellen liegen in der Bibel in Bezug auf die unschuldigen Kinder?
Ja, die meisten Leute, die Bibel lesen, oder die biblischen Geschichten einigermaßen können. Das hat man ja schon in der Schule gelernt, im Bibelunterricht. Dass Jesus Kind zu Bethlehem auf die Welt kam, ist in einem Stall. Und dann sind die drei Weisen gekommen vom Morgenland. Die haben den Stern gesehen. Und die haben gewusst, dass der Stern etwas ganz Besonderes bedeutet. Dass der Stern zu einem König gehört von den Juden. Und darum sind sie zum König von den Juden gegangen, zum König Herodes. Und sind dann gefragt, wo sie jetzt der König sind. König Herodes, das wissen wir, das war nicht ein gut gesinnter Mann. Der hat allerlei angestellt, Schlimmes. Der ist verschrocken, weil er nichts gewusst hat von dem. Er hat schon Angst gehabt, er müsse die Erwerbung vom Königsthron abgestoßen, oder? Und darum hat er nichts anderes gedacht, dass er der neugeborene König töten, müsste er binden und den beseitigen, oder? Und dann hat er in diesen Weisen gesagt, ja, sie sollen den suchen. Und wenn sie ihn dann gefunden haben, sollen sie wieder zu ihm kommen und ihm sagen, wo er sei. Und er ging dann auch den arbeiten. Das steht im Matthäus-Evangelium im 2. Kapitel. Und die Weisen haben dann aber von Gott, die haben das Jesuskind gebunden zu Bethlehem, das wissen wir aus dieser Geschichte. Sie haben das Jesuskind angebetet mit grosser Freude, haben ihm Gaben gespendet, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann haben sie die Weisung von Gott bekommen, sie sollen nicht mehr zum Herodes zurück. Der will ihren Kindern das Leben nehmen. Und dann sind sie auf einem heimlichen Weg sind sie dann zurück in ihr Land. Der König Herodes hat dann das gemerkt, dass sie jetzt nicht gekommen sind, oder? Und er hat einen ganz schlimmen Entschluss gefasst. Er lässt einfach alle Kinder bis 2-jährig vom ganzen Land töten. Dann sagt er sicher dabei. Und das war ein furchtbares Blutbad, oder? Deine Knechte haben bei uns in die Häuser wie. Und die Kinder packen ab mit dem Schwert. Der erste König Herodes war dann zufrieden und er dachte, ja, das ist jetzt alle unter denen. Aber er war nicht unter denen. Maria und Josef sind ja dann geflohen und verliebt heimlich, oder? Und sie haben den Schutz Gottes gehabt. Sie sind nicht verrutscht worden.
Schwester Michaela, wieso wird genau am 28. Dezember der Festtag der unschuldigen Kinder begangen?
Der 28. Dezember, der ist bestimmt worden von der Kongregation von Rom, die die heilige Fest bestimmen. Und weil die unschuldigen Kinder eben im Zusammenhang mit der Geburt vom Heiland sind, ist der Tag in der Weihnachtszeit festgelegt worden. Ja, der passt am besten dort rein, oder?
Schwester Michaela, ich würde gerne eine Musikpause einspielen. Haben Sie einen Wunsch?
Ja, weil wir jetzt hier zu Einsiedeln sind und Mutter Gottes ja auch ganz viel zu tun hat mit der unschuldigen Kindli, habe ich gedacht, wir könnten die Einsiedlersalve hören.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit der Schwester Michaela vom Benediktinerinnenkloster, auch im Trachslau bei Einsiedeln. Und sie stellt uns die Reliquien, die unschuldigen Kinder vor. Und ich freue mich jetzt auf die weiteren Ausführungen. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Schwester Michaela, wie verehrt ihr als Klostergemeinschaft die unschuldigen Kinder?
Ja, ich habe gesagt, die unschuldigen Kinder sind unsere Schutzpatron. Vor allem die wir sie verehren an ihrem Festtag, am 28. Dezember. Dann haben wir ein Klosterviertig. Also wir haben einen grossen Festtag und haben einen feierlichen Gottesdienst. Und dort vor allem zu den heiligen unschuldigen Kindern beten. Und an dem Tag sind eben die unschuldigen Kinder, wie ich schon gesagt habe, in der Kirche aufgestellt. Und die Leute, die kommen, die wissen meistens nicht, was das für Figürchen sind. Und dann können sie fragen, was jetzt das ist. Die stehen neben der Krippe. Wir haben in der Weihnachtszeit eine grosse, schöne Krippe im Chorraum. Und nebenzu stehen eben die unschuldigen Kindchen. Wir haben auch ein Gebet, wo wir einmal im Monat beten, für das Kloster. Und dort kommen die unschuldigen Kinder auch vor. Einfach als Schutzpatronen. Und es gibt auch ein Gebetszettel mit einem Gebet von den heiligen unschuldigen Kindern. Das haben wir früher, wo das unter dem Volk noch mehr so bekannt war, und die Leute das Gebet mitnehmen. Und ich könnte vielleicht noch sagen, die Leute von Einsiedeln oder Umgebung haben früher Vertrauen gehabt, dass die unschuldigen Kinder ihnen helfen. Besonders wenn es ein Ehepaar keine Kinder bekommen hat. Dann sind sie ins Frauenkloster zu den unschuldigen Kindern gebeten. Und anscheinend war das wirksam gewesen. Das ist aber heute eigentlich weniger bekannt. Und die Leute haben vielleicht auch nicht mehr so das Vertrauen und den Glauben an etwas so, oder? Soll ich vielleicht das Gebet mal vorbeten?
Gerne.
Heilige unschuldige Kinder, wir grüßen euch und verehren den glorreichen Tod, den ihr dem unschuldigen Lamm Gottes zu Ehren erlitten habt und dafür die ewige Seligkeit empfangen durftet. Wir bitten euch, ihr lieben Märtyrer Christi, erfleht durch euer unschuldig vergossenes Blut von Gott die Gnade der Erhörung dieses Anliegens nach dem heiligsten Willen Gottes, wie es zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Seelen gereicht. Amen.
Amen. Ganz ein schönes Gebet.
Und dann, es gab sogar noch ein Lied von den unschuldigen Kindern, wo wir in früheren Jahren im Kloster jedes Jahr gesungen haben. Ja, so ein dreistimmiges Lied, wo wir am Festtag gesungen haben. Ich kann es jetzt hier nicht gut singen, aber ich tue mir vielleicht auch den Text vorlesen. Seid gegrüßt, ihr Unschuldsfeinen, unseres Hauses Schutz und Hort. Lasst uns preisen, ihn den einen, lasst uns danken, immerfort. Für das Jesuskind zu sterben, das war euer herrlich Los. Himmels Glück, so schnell zu erben, Kindlein, oh, wie seid ihr groß.
Danke vielmals, Schwester Michaela. Ja, Schwester Michaela, jetzt werden die unschuldigen Kinder hier in der Schweiz verehrt, hier in der Trachslau. Wissen Sie Bescheid, ob es in anderen Ländern, anderen Orten die Verehrung gibt?
Ja, es gibt auch an anderen Orten Reliquien von der heiligen unschuldigen Kindli. Zum Beispiel, ich glaube, in Köln, die haben auch quasi die Reliquien von der unschuldigen Kindli. Und das Kloster Rheinsiedle, die haben auch Reliquien von der unschuldigen Kindli, aber die sind jetzt nicht so gefasst, oder, wie bei uns. Das Bethlehem in der Geburtsgrotte haben die unschuldigen Kinder eine Seitenkapelle. Bekannte von uns, die Frau Margrit Schmid, die das, unser Buch gemacht hat, die ist etwa vor 2 Jahren, glaube ich, ist sie extra auf Bethlehem gereist. Wegen diesen unschuldigen Kindern. Sie hat schauen, wie das dort ist, oder? Und sie hat sogar im Sinn, ein Büchlein rauszugeben über die unschuldigen Kindli. Sie hat sehr Interesse an diesen unschuldigen Kindli. Wenn jemand noch mehr Informationen wünscht, können sie sich bei mir erkundigen. Und ich würde sie weiterleiten.
Wie ist das an dem Gedenktag? Wird da auch speziell für die Frauen gebetet, die abgetrieben haben, also auch in dem Sinn unschuldige Kinder gar nie das Leben erfahren haben?
Ja, das ist heute etwas ganz Wichtiges. Heute werden ja nicht Kinder dort, weil es Christus verleugnet oder weil es wegen Jesus Kind dort werden. Heute werden viele unschuldige Kinder im Mutterleib dort. Das ist ein ganz grosses Problem auf der ganzen Welt. Und wenn man zu den unschuldigen Kindern betet, dann kann man oder tut man oder soll man auch immer die Kinder einschliessen, die eben ihr Leben lassen müssen. Oder auch für die Mütter oder für die Berater oder für die Ärzte, die Sachen machen. Das ist eigentlich heute ganz wichtig. Und die unschuldigen Kinder sollen uns da. Die haben ja grosse Macht im ewigen Leben, oder? Die gehören, wenn wir zu ihnen beten, und die können auch etwas bewirken auf dieser Welt.
Die Reliquien sind ja wunderschön, so wie Sie es anfangs von unserem Interview erklärt haben. Wie dürft ihr die Reliquien aufbewahren unter einem Jahr? Die sind ja auch schon sehr alt.
Ja, ich habe Ihnen schon eigentlich gesagt, wie die Reliquien gefasst sind. Es sind also 6 Figuren. Die sind etwa 60 cm gross, wie etwa ein 2-jähriges Kind ist, oder? Und sie haben ganz schöne Gesichtchen und die stehen aufrecht und sind bekleidet. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, die Fassung, also die Schnitzarbeiten, die hat eine Holzschnitzfirma von Einsiedeln gemacht. 1945, das habe ich Ihnen schon gesagt. Und so kamen die Reliquien, die sind dann fest inwendig befestigt, oder? Kamen die in diesen Figuren einfach das ganze Jahr aufbewahren. Die haben wir aufgestellt, einfach in einem Zimmer. Also im sogenannten Lädeli, sagen wir dem. Und dort kann man es auch besichtigen, wenn man gerne will.
Schwester Michaela, wieso haben Sie so einen starken Bezug zu diesen unschuldigen Kindern?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen starken Bezug habe. Ich habe eigentlich sonst über die Geschichte von unserem Kloster habe ich immer Interesse gehabt und ich habe im Laufe der Zeit habe ich immer mehr ein erfahren, wie das Kloster wieder auch entstanden ist, oder? Und wie wir zu diesen unschuldigen Kindern gekommen sind. Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache.
Jetzt haben wir viel erfahren über die unschuldigen Kindern, Schwester Michaela. Wer ist denn die Schwester Michaela?
Ja, die Schwester Michaela ist schon ganz lange im Kloster auch. Ich bin schon seit 59 Jahre hier im Kloster. Ich bin ganz jung, mit 22 bin ich hier ins Kloster eingetreten. Ich war zwar als Kind schon hier auf Besuch gewesen, in diesem Kloster, weil ich hier schon eine Schwester hatte, die auch Klosterfrau war. Die die ist vor mir eingetreten, als ich 8 Jahre alt war. Ist meine Schwester hier eingetreten und sie hat dann im Kloster Schwester Pia geheissen. Die sind wir jedes Jahr nochmal besuchen. Aber ich habe nie gedacht, ich will hier Klosterfrau werden. Ich war zwar immer ein frommes Kind, das muss ich sagen. Ich bin immer sehr gerne in die Kirche. Ich bin immer freiwillig in die Kirche gegangen. Aber als Kloster habe ich nicht gedacht, oder? Das hatte ich erst dann, als ich aus der Schule war, als ich in meinem Institut war. Haben wir dort Exerzitien gehabt und ein Pater hat uns erzählt vom künftigen Lebensweg, dass wir dann wählen können, dass wir können heiraten, eine Mutter werden oder dass wir in der Welt draussen als ledige Frau leben oder dass wir eben ins Kloster gehen können. Und da hat es bei mir gefunkt. Da habe ich einfach ganz deutlich gespürt, dass Gott mich eigentlich auch im Kloster fällt. Aber ich habe nicht gewusst, wo und wie. Ich war dort auch bei Schwestern. Das war in Welschland. Und ich bin nachher dann wieder heim nach dem Jahr. Und habe einen Beruf gelernt. Habe auf der Post gearbeitet. Und da war ich 17. Und mit 17 geht man noch nicht ins Kloster. Das ist mir viel zu jung. Und ich habe diesen lustigen Gedanken einfach wieder ein bisschen vergessen. Aber ich bin gleich immer in die Kirche gegangen. Und, ja. Und dann später, als ich 20 war, hatte ich nochmal so ein Berufungserlebnis gehabt, wo ich ganz deutlich gespürt habe, dass Gott mich im Kloster hat. Ich habe im Zug eine Schwester getroffen und bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Und die Schwester hat mir erzählt, sie sei in einem geschlossenen Kloster und sie müsse jetzt eine Ausbildung machen. Sie müsse Kunstgewerbeschule besuchen, zu Luzern. Und sie sei nur am Wochenende daheim im Kloster. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, da hat sie aber noch Glück gehabt. Dann können sie doch ein bisschen raus. Dann können sie ein bisschen die Welt raus. Und dann hat die Schwester mir gesagt, ja, sie sind doch gerne im Kloster. Sie gehen eigentlich nicht mal so gerne raus. Sie sind freiwillig ins Kloster und sie sind gerne im Kloster. Ich habe das dir geglaubt und das hat mich so beeindruckt. Und ich dachte, die Schwester ist freiwillig in das Kloster, wo es Mauern hat drumherum. Und wo es geschlossenes Kloster ist, wo man nicht viel rausgeht. Und da habe ich wieder ganz deutlich gespürt, dass Gott mich auch im Kloster will. Und dann bin ich dann wieder heim und der Klostergedanke war einfach dann stärker in mir drin. Aber es ist dann auch etwa 2 Jahre gegangen, bis ich dann wirklich eingetreten bin. Ich habe noch nicht gewusst, wohin ich gehen will. Ich habe zuerst gedacht, ich will nicht dass ich das gleiche Kloster gehen, wo schon meine Schwester ist. Ich gehe ja nicht wegen ihr. Und dann hatte ich noch eine zweite Schwester, die war in einem anderen Kloster, in einer Kongregation. Also nicht in einem geschlossenen Kloster und dort wollte ich auch nicht. Ich wollte in ein geschlossenes Kloster. Und schlussendlich bin ich dann einmal in die Exerzitien und habe dem Pater das gesagt. Und er hat mir gesagt, ja, ich muss mit einem Priester reden, der mich kenne. Er kann mir nicht raten, oder? Weil er mich nicht kenne. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich daheim zum Pfarrer gehen. Und der Pfarrer der hat mich immer ein bisschen hoch genommen, weil ich schon 2 Schwestern im Kloster hatte. Und dann bin ich doch schlussendlich dann mal zu ihm und habe ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, ja weisst, ich habe schon lange gedacht, du gehst schon mal ins Kloster. Er hat mich eben auch viel in der Kirche gesehen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht woher. Und dann hat er mir so Vorschläge gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, ja, also noch eher ins Kloster auch. Und dann hat er gesagt, ja, geh du ins Kloster auch. Das ist ein Rechtskloster. Und von dort weg habe ich dann gewusst, ja gut, das ist mein Weg. Und ich bin dann da eingetreten. Ja, und es war nicht immer alles leicht im Kloster, oder? Klöster sind gewöhnlich so, dass sie nicht so modern sind, dass sie immer ein bisschen hinten nachkommen mit den modernen Sachen. Wir hatten auch keine Ferien oder so. Aber für mich hat einfach gleich alles gestimmt. Ich habe immer gewusst, dass ich am richtigen Ort bin. Und bis jetzt, oder? Und jetzt bin ich 81. Und ja, ich bin zufrieden, dass ich da bin. Wir sind jetzt nicht mehr so viele Schwestern da im Kloster. Als ich eintrete, waren wir etwa 50 Schwestern. Und jetzt sind wir nur noch 12. Weil einfach der Kloster nachwuchs in den allermeisten Klöstern fehlt. Ja, das ist schon das Problem. Und wir wissen auch nicht, wie das mal weitergeht, oder? Und Klöster wären ja wichtig, gerade auch in der heutigen Welt.
Schön, danke vielmals für Ihre Gedanken. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten, Schwester Michaela?
Ja, ich danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie zugelassen haben. Und wir Schwestern im geschlossenen Kloster, wir sind auch immer verbunden mit den Leuten draussen. Wir haben ja die Berufung, für die Leute draussen zu beten. Wir sind nicht nur für uns da, um unsere eigenen Seelengärtchen zu pflegen, sondern wir haben eine Aufgabe von der Kirche, vom Heiligen Vater, dass wir für die Kirche und für Menschen und für die Weitergabe vom Glauben, für die Evangelisation, wo wir ja heute so viel reden von da sind, dass wir das durch hauptsächlich das Gebet machen können. Und ich glaube, alle die Leute, die Radio Gloria hören, die sind dann auch selber viel beten. Und ich möchte sie alle ermutigen, weiterzufahren. Mit uns zusammen zu beten. Mit dem Radio zusammen geht es ja ganz gut. Und man kommt gute Ideen und Anregungen über zum Gebet und zum rechten christlichen Leben. Und dazu würde ich allen sagen, dass wir sie auch in unser Gebet einschliessen. Und ich möchte sie bitten, dass ihr auch für Klöster betet. Dass wir in den Klöstern so leben, wie unsere Ordensgründer das an uns erwartet.
Herzlichen Dank, Schwester Michaela, für das spannende Interview und das schöne Porträt über die Reliquien der unschuldigen Kinder im Benediktinerinnenkloster, auch in der Trachslau bei Einsiedeln. Und auch für das schöne Berufungszeugnis, das Sie uns geschenkt haben. Herzlichen Dank, Schwester Michaela, und so wünsche ich Ihnen und einfach der ganzen Klostergemeinschaft reichen Gottes Segen und mögen viele Besucher von den unschuldigen Kindern im Herzen berührt werden. Herzlichen Dank. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen und ich wünsche Ihnen einfach reichen Gottes Segen.